Ihr Lieben, es wird regiert. Wenn man einen Job macht wie meinen als politischer Beauftragter der Evangelischen Allianz, dann hat man in den letzten Jahren in diesem Zusammenhang immer wieder E-Mails, Nachrichten, WhatsApps, SMS, Briefe und sonst was gekriegt. Und die Leute haben gefragt, sag mal, wer steckt eigentlich dahinter? Also wenn wir das jetzt sehen, was da gerade passiert, den Umbau der Familie, den Umbau der Geschlechter, den Umbau von ganz vielen Sachen, da muss doch einer dahinter stecken. Wo sitzen die Leute, die das irgendwie planen? Und dann werden Namen genannt wie George Soros oder sonst irgendwas. Da wird irgendwas gesucht. Während Corona war das ja sehr extrem. Ja, ich weiß nicht, was ihr da alles gekriegt habt, aber dann schicken mir wirklich ganz seriöse Leiter von dem Missionswerk, schicken mir eine Kopie von einer Patentanzeige, dass Bill Gates ein Patent angemeldet hätte mit der Nummer 666 und dass das sozusagen die Grundlage für den Wirkstoff der Corona-Impfung ist und glauben das ganz fest und denken, dahinter steckt doch irgendwer und der regiert das. Oder mal sind es die Bilderberger, wie auch immer. Es gibt irgendwen, so wird dann behauptet, der dahinter steckt und regiert. Seit vielen, vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten auch immer wieder Verschwörungserzählungen, die dann die Juden, die Finanzjuden, das Weltfinanzjudentum, wie die Nazis es gesagt haben, dafür verantwortlich machen. Immer wieder gibt es diese Verschwörungserzählungen. Als Christ kann ich darauf nur antworten, es gibt tatsächlich eine Weltregierung. Es gibt tatsächlich hinter all dem, was wir so sehen und was wir wahrnehmen, eine Weltregierung. Also wenn ich tatsächlich einer Verschwörungstheorie anhänge, dann muss ich sagen, ja, das, was wir sehen, ist nicht alles. Dahinter steckt noch eine Regierung. Der berühmte Theologe Karl Barth, der sehr fleißig die kirchliche Dogmatik geschrieben hat, der aber vor allen Dingen auch hier, gerade gar nicht weit weg von hier, die bekennende Kirche ins Leben gerufen hat mit der Barmer Erklärung. Dieser Karl Barth hat einen Tag, bevor er gestorben ist, an seinen Freund Emil Brunner Folgendes geschrieben. 1968 am 10. Dezember. Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja, die Ohren nicht hängen lassen. Nie. Denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder Washington oder Peking, sondern es wird regiert und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Es wird regiert. Karl Barth hat, wie gesagt, die bekennende Kirche mitgegründet, den Kirchenkampf eingeleitet, also die bekennenden Christen gegen die deutschen Christen, gegen die Nazi-Christen, hat sich eingesetzt in Deutschland gegen die Verbrechen, gegen die Gräuel der Nationalsozialisten, das als Schweizer, ist dann später zurückgegangen in die Schweiz. Und dann war das natürlich mit unheimlich viel Hoffnung verbunden. 1945, der Krieg ist zu Ende, es gibt die Stuttgarter Schulderklärung. Die Kirchen haben mit dafür gesorgt, weil sie die Ersten waren, dass sie gesagt haben, wir bekennen unsere Schuld, dass es einen Neuanfang gegeben hat. Und es war voller Hoffnung. Und dann entsteht der Kalte Krieg, in den 50ern die Koreakrise, der Aufstand in Prag, 16. Juni, dann Vietnam, 68 ist Barth gestorben und sein Mitstreiter und Kollege Emil Brunner hat gesagt, es hört doch nie auf. Wie viel Hoffnung hatten wir nach 1990? Wie viel Hoffnung hatten Philosophen? Ihr wisst, Francis Fukuyama hat das Buch geschrieben vom Ende der Geschichte. Wir dachten, jetzt ist es überwunden. Jetzt stehen wir hier mit Ukraine-Krieg, mit Inflation, mit Dingen, die uns eine unfassbare Macht, unfassbare Not signalisieren. Und was macht man in so einer Situation? Verzweifeln, gibt es gute Gründe für. Fatalistisch werden, denken, naja, ist ja sowieso egal. Lass uns drauf losleben. Das Klima geht eh bald kaputt, dann können wir jetzt erst recht die Welt ausbeuten sozusagen. Das ist nicht das, was Karl Barth meinte. Karl Barth meinte, wenn ich darauf vertraue, dass es Gott ist, der hinter allem steckt, wenn ich darauf vertraue, dass hinter dieser Welt tatsächlich nochmal eine andere Weltgeschichte ist, dann führt das nicht zu Fatalismus, sondern zu Vertrauen. Trotz aller Umstände. Ich lese einen Vers aus Offenbarung 21, den Vers 6. Davor noch Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich mache alles neu. Und spricht, schreibe diese Worte auf, sie sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Es wird regiert. Jesus sagt von sich, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Drei Gedanken dazu. Erstens, kein Anfang ohne Gott. Kein Anfang ohne Gott. Wenn ich weiß, dass Gott der Herrscher dieser Welt ist, dann weiß ich auch, dass alle Anfänge immer von ihm kommen. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Und wenn Gott der Schöpfer dieser Welt ist, dieses Planeten ist, den wir gerade da nochmal gesehen haben, dieses wunderschönen, ausgewogenen Planeten, der genauso gebaut ist, dass sich Wasser und Land die Waage halten, dass der Himmel uns nicht auf den Kopf fällt, obwohl die Gallier damit gerechnet haben. Ja, der das alles in dieses Maß gebracht hat, dieser Schöpfer der Welt, dann hat er doch ein Interesse daran, dass diese Schöpfung auch bewahrt bleibt und funktioniert und dass sie gut ist. Wenn dieser Schöpfer das allererste Wort hatte, wenn er Ja gesagt hat zu dieser Welt und wenn er sie gesehen hat und hat gesagt hat, siehe, es ist gut. Und am zweiten Tag wieder, es ist gut. Und wenn der dann ganz am Ende sagt, als der Mensch geschaffen wurde, und siehe, es ist sehr gut, dann gibt es keinen Grund zu Fatalismus, dann gibt es keinen Grund dafür zu denken, es ist eine Überbevölkerung und wie kommen wir damit klar und hoffentlich kriegen wir keine Kinder mehr. Nein, alles, was lebt, alles, was geboren wird, alles, was gezeugt ist, das ist Ausdruck von diesem Schöpfer. Der hat ein Ja dazu, dass es diese Welt gibt, dass sie da ist, dass sie funktioniert. Ja, und er hat auch ein Ja dazu, dass wir sie bewahren, dass wir uns um sie kümmern, dass sie uns nicht egal ist. Ich war im Urlaub, bin ich im Atlantik geschwommen und es war unglaublich, an der Küste vor Marokko, ich habe gerade gehört hier schön beim Gesangsthema Meer, aber was mir da an Müll entgegengekommen ist, unfassbar. Unfassbar, was da alles drin schwimmt. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und Gott hat ein Interesse daran, weil er der Schöpfer ist, weil er der Erste ist, weil er diese Welt geschaffen hat. So wie ich mit 5 Kindern ein Interesse daran habe, dass es jedem Kind gut geht, so hat Gott ein Interesse daran, dass es dieser Welt gut geht. Das ist sein Interesse. Und er hat uns ziemlich viel gesagt, was wir dafür tun können. Gerechtigkeit üben, Barmherzigkeit üben, Liebe üben, Frieden stiften. So viele Dinge, die in der Bibel stehen, was wir tun können. Heute Nachmittag wird es darum noch gehen, was wir alles beitragen können. Aber erstmal kein Anfang ohne Gott. Der Herrscher ist nicht nur der, der irgendwie am Ende das letzte Wort hat, er ist von Anfang an schon immer dabei. Und als Schöpfer bleibt er und verwirklicht er sich in dieser Welt. Jedes einzelne Kind ist von ihm gestaltet. Du hast mich geschaffen in meiner Mutterleib. Wir versuchen das, Psalm 139, in der Politik einzubringen, zu sagen, bei allem Verständnis für Frauen in Not, und es geht nicht darum, Frauen zu verurteilen, wenn sie ihr Kind nicht kriegen wollen, aber zu werben, zu sagen, diese Fingerchen, diese Grübchen, diese Haare, dieses Näschen, diese Füßchen, das ist von Gott, das ist ein Geschenk, das ist eine Idee, das ist wunderbar. Kein Anfang ohne von Gott, da steckt er schon mit drin, da spüre ich ihn. Vorhin, bevor es hier losging, hatte der Aaron noch seine 5 Wochen alte, Junge oder Mädchen? Junge? Seinen 5 Wochen alten Jungen auf der Schulter. Und einfach herrlich, das zu sehen, das zu bewundern, das zu bestaunen. Dieser Anfang ist von Gott. Und da, wo Gott drin ist, wo Gott regiert, da lasst uns nicht resignieren, da lasst uns nicht aufhören zu hoffen, sondern da lasst uns Hoffnung stiften, unter anderem, indem wir Familien gründen, indem wir uns einsetzen. Als das Volk Israel vertrieben wurde nach Babylonien und vorher der Prophet Jeremia immer wieder gewarnt hat, hat gesagt, Leute, passt auf, das ist gefährlich, ne, wenn ihr nicht umkehrt zu Gott. Und dann waren sie in Babylon, in Babel, und dann, nachdem sie da waren, sagt plötzlich dieser Prophet Jeremia, und jetzt in der Fremde, sucht bitte das Beste der Stadt, setzt euch für diese Stadt ein. Und dann nennt er ein paar Sachen, die man machen soll, und sagt unter anderem, heiratet, gründet Familien und baut Häuser. Und dann betet für die Stadt. Heiratet, baut Häuser, gründet Familie. In einer Krisenzeit? Die hatten gerade alles verloren. Die waren in der Fremde. Die waren vollkommen in einem heidnischen Staat. Und er sagt ihnen, jetzt erst recht. Wenn Gott der ist, der regiert, dann haben wir allen Grund, uns nicht zurückzuziehen, uns nicht einzuigeln, sondern rauszugehen, zu leben, gesund zu sein, in den Familien zu sein. Wer, wenn nicht die, die an den lebendigen Gott glauben? Wenn Gott regiert, dann ist da immer ein Anfang möglich. Immer. Dann gibt es eine nächste Generation. Leute, ich bin so hoffnungsvoll, dass, wir haben ja selber auch 5 Kinder, dass da eine Generation kommt, die Probleme lösen können, die wir nicht lösen konnten. Das ist nämlich früher auch schon passiert. Das war schon so. Wir Alten vergessen das nur. Wir denken, wir haben das alles geschafft. Nee, vor uns gab es schon Generationen von Menschen, die haben dafür gesorgt, dass es uns so geht, wie es uns heute geht. Meine Mutter war Flüchtling aus Litauen und die hat mit ihren eigenen Händen, mit Ziegeln, die sie abgeklopft hat, ein Haus gebaut. Und ermöglicht, dadurch, dass sie morgens dann noch putzen gegangen ist, und mein Vater Maurer war ganz einfache Leute, ermöglicht, dass wir in die Schule gehen konnten und dass ich irgendwann studieren konnte. Das haben die hingekriegt. Das kriegt ihr, alle, die ihr nicht schon 58 seid wie ich, wie kriegt das hin? Weil Gott mit euch ist. Weil er Dinge möglich macht. Weil da Hoffnung drin steckt. Wenn Gott der Herr ist, dann ist er das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Dann ist er der Gott der Neuanfänge, der immer wieder neuen Neuanfänge. Das kann er. Das kann er. Und übrigens, wenn dieser Gott das A und das O ist, der Neuanfang ist, dann lässt uns das einerseits geschichtlich staunen, dazu sage ich gleich noch ein bisschen was, aber das lässt uns auch persönlich staunen. Wenn ich weiß, dass ich von Gott genau Sohn dieser Mutter werden sollte und dieses Vaters und an dem Ort aufwachsen sollte, an dem ich aufgewachsen bin. Wenn ich das verstanden habe, dass mein Leben kein Zufall ist, keine Willkür, kein Unfall, sondern dass dahinter ein Plan steckt, eine Idee, eine Absicht und dass selbst das Kaputte in meinem Leben einen Segen werden kann, dann ist das Hoffnung pur. Niemand muss verzweifeln. Bei Gott gibt es immer wieder einen Neuanfang. Ich selber war suchtkrank und mit 22 Jahren zum Glauben gekommen. Gott hat einen Neuanfang geschenkt. Wenn er der Herr ist, wenn er regiert, dann schenkt er neue Anfänge. Wieder und wieder und wieder. Und zu diesen neuen Anfängen gehört dann auch zu versöhnt zu sein mit dem, wo ich herkomme. Zu versöhnt zu sein mit der Geschichte. Zu versöhnt zu sein mit meiner Prägung. Es war Absicht. Manchmal werde ich gefragt als Allianzmensch, wo wir die Einheit suchen zwischen verschiedenen Christen, verschiedenen Gemeinden. Ja, das ist doch eigentlich ein schlechtes Zeichen, dass es so viel, da gibt es die EG und den EC und 1000 Sachen. Da gibt es die Charismatiker und die Evangelikalen und die Katholiken und die das. So im Osten, wo ich lebe, wir haben noch 8% Kirchenmitglieder in meiner Stadt. Ja, die verstehen das überhaupt nicht, dass es lauter verschiedene Christen gibt. Und wenn ich denen dann immer erkläre und sage, das ist kein Unfall, sondern Absicht. Wieso? Sag ich, ja, das ist wie mit einer Blumenwiese. Wir wissen das ja im Moment, ne, dass wir überall diese Bienensachen, diese Bienenwiesen stehen lassen. Je bunter die sind, desto mehr Leben ist dort. Das ist überhaupt kein Unfall. Dahinter steckt eine Idee. Das ist Gottes Idee. Er schenkt Anfänge. Kein Anfang ohne Gott. Es ist Gott, der das möglich macht. Geschichtlich, persönlich. Häufig sind diese Anfänge allerdings auch damit verbunden, dass wir zugestehen müssen und sagen, Gott, wenn ich mit dir neu anfange, dass es so ähnlich sein muss wie Deutschland damals nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man sich hinstellt, so wie die Kirchen damals, und mit einem Schuldbekenntnis beginnt und sagt, vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Und das ist die Frage auch in unsere Zeit. Wo ist der Bußruf der Kirchen? Was ist dran? Was muss anders sein? Was hat Gott auf dem Herzen? Was sieht ihr? Dass wir plötzlich über die Inflation von 7, 8, 9% uns merken, hups, wie soll ich das schaffen? Wie geht das? Frisst es meine Rente auf? Ja, bis vor kurzem haben wir mit dem Finger gezeigt auf die Türken und gesagt, oh, Erdogan, ja, der kriegt sein Land nicht in den Griff und die haben eine riesen Inflation. Wissen wir eigentlich, dass da Menschen gab, die sich nichts mehr zu essen kaufen können? Das hat uns nicht interessiert und plötzlich brennt es uns selber am Hintern, ne? Da wird es plötzlich heiß. Müssen wir vielleicht Buße tun dafür, dass wir so sehr auf unsere eigene Sache gucken? Mir haben Christen gesagt, dass die Flüchtlinge nach Deutschland kommen, ist Gottes Strafe für die Abtreibung. Ach so. Gott macht in Syrien einen Bürgerkrieg, weil wir hier ein Problem haben, Kinder willkommen zu heißen? Was ist denn das für ein Gottesbild? Wie absurd ist das denn? Aber vielleicht Buße darüber zu tun, dass wir immer nur auf uns selber gucken, dass wir den Reichtum selbstverständlich genommen haben, dass wir die Möglichkeiten, die Freiheit selbstverständlich genommen haben und kaum kommt ein Corona-Gesetz und wir drehen alle am Rad. Wenn es darum geht, neu anzufangen, heißt es auch zu entdecken, Gott, sag mal, was habe ich eigentlich alles von dir geschenkt bekommen und habe es bisher ignoriert und gar nicht wahrgenommen und gar nicht genutzt. Ich will es dir zur Verfügung stellen. Weil wenn ich mich dir zur Verfügung stelle, wenn wir uns dir zur Verfügung stellen, als Gemeindeverband, als Nation, dann können wir ein Segen sein für andere. Der erste Gedanke, kein Anfang ohne Gott. Der zweite Gedanke, die andere Seite der Geschichte. Wir alle kennen Geschichte ja aus der Tagesschau, aus Büchern, aus Zeitungen. Wir erleben Geschichte mit und was wir selten sehen, ist sozusagen die Rückseite der Geschichte. Was Gott auch noch tut. Als kleiner Junge, ich bin nicht besonders christlich aufgewachsen, aber ich habe es immer geliebt, wenn um die Osterzeit so Jesusfilme kamen. Die habe ich total gerne geguckt, weil ich einfach dachte, so ein guter Mensch. Das hat mich total begeistert, wie Jesus mit Kindern umgegangen ist, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist, wie Jesus mit Behinderten umgegangen ist, wie Jesus mit Aussätzigen umgegangen ist. Wahnsinn, da hast du mal einen guten Menschen. Und es hat mir auch gefallen, so den Rebellen, die rebellischen Jugendlichen, wenn Jesus den Pharisäern mal so richtig gezeigt hat, wo der Hammer hängt. Und die Geldwechsler aus dem Tempel getrieben hat und so. Jawohl, da kam so mein frühsozialistisches Gen sozusagen kam da durch. Jawohl. Aber dann zu merken, jetzt kann es doch nicht wahr sein, jetzt hast du einmal in der Geschichte einen guten Menschen und der wird ans Kreuz genagelt. Der stirbt. Ich habe diese Filme und dann ganz zum Schluss kam dann immer dieses Pseudo-Happy End, was ich überhaupt nicht begreifen konnte. Irgendwie große Musik und Fanfaren und so, Posaunenchor plötzlich im Film und irgendwie so ein gelber, weißer Nebel und Jesus ist auferstanden. Ich dachte, das habe ich immer nicht begriffen. Also die letzten 5 Minuten in so einem Film fand ich immer doof. Aber meine Erschütterung war, ein guter Mensch und den schlagen sie ans Kreuz und den bringen sie um. Und dann, mit 22, begegnet mir dieser Jesus persönlich, befreit mich aus Schuld, aus Sucht, aus Sünde. Und ich verstehe plötzlich, die Geschichte, die für mich einen tragischen Ausgang hatte am Kreuz, ist genau die andere Perspektive Gottes. Dieses Kreuz macht es möglich, dass ich neu leben kann. Gott hat entgegen der Weltgeschichte, die darüber über das Kreuz hat schreiben lassen, Jesus Nazarenus Rex Judäe, also der König der Juden, die ihn politisch verstanden haben, hat Gott mit dieser politischen Kreuzigung etwas Geistliches bewirkt. Und übrigens dann auch etwas Geschichtliches und damit auch etwas Politisches. Gott hat eine ganz andere Geschichte geschrieben, die wir gar nicht erkennen, bis wir Jesus kennenlernen. Zur Vergebung erleben, zur Gnade erleben. Und dann plötzlich, wenn du diesem Jesus persönlich begegnest, merkst du, das ist gar kein komischer Posaunenchor, sondern der lebt ja tatsächlich. Er ist ja wirklich auferstanden. Das stimmt, das ist wahr. Es gibt eine andere Seite der Geschichte. Und ich möchte jetzt noch ein paar Beispiele erzählen, wo es so spannend ist, auch mal die andere Seite der Geschichte zu sehen. Zur Zeit Jesu, das Römische Reich, war ja ein Reich nach vielen anderen. Ja? Mal waren es die Babylonier, die kamen, dann waren es die Ägypten, dann waren es die Griechen mit Alexander. Also ein Weltreich nach dem anderen hat sich um die Vorherrschaft gestritten. Und die sind immer übrigens alle auch durch Palästina galoppiert und haben die Israelis da zerstört, haben alles kaputt gemacht, was sie konnten. Die waren aber sehr unorganisiert. Also Alexander der Große ist mit seinen Elefanten über den Berg gegangen, ja, das war sehr unorganisiert. Die Römer haben es anders gemacht, die haben Straßen gebaut, die haben eine riesengroße Organisation gemacht, aber das führte da eben dazu, dass dieses brutale Reich auch sich durchsetzen konnte. Das führte dazu, dass Menschen gekreuzigt wurden, hingerichtet wurden. Und was macht Gott? Er nimmt diese Weltsituation, diese einmalige Situation der Weltgeschichte, wo wirklich alle Wege nach Rom führen, und nutzt diese befestigten Straßen, nutzt diese gut angelegte Infrastruktur für die Weltmission. Dass Paulus und Barnabas und die anderen alle die Weltmission ausbreiten konnten, ging nur, weil genau zu dieser Zeit eine solche Infrastruktur vorgeherrscht hat. Dass wir heute eine Erweckung erleben in muslimischen Ländern. Ich war im Mai in Pakistan und habe dann Berichte gehört von Leuten, die zum Glauben gekommen sind. Hat damit zu tun, dass wir die Infrastruktur Internet besitzen. Dass wir das nutzen können, dass die sich Gottesdienste angucken können. Also Gott schreibt hinter dem, was wir sehen und wo wir manchmal die Katastrophen erkennen, eine eigene Geschichte. Einer der verrücktesten Momente davon, 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört. Israel, die Juden und auch die Judenchristen, damals ja noch als kleine Sekte innerhalb des Judentums verstanden, wurden vertrieben auf die ganze Welt. Dabei stand doch aber in der Bibel, dass sie zurückkommen würden. Sie haben doch ein verheißenes Land. Das hat doch Jesaja schon gesagt, das hat doch Jeremia schon gesagt, das haben doch die Propheten gesagt, wieder und wieder und wieder. Und dann wird das alles zerstört, kaputt gemacht. Und fast 2000 Jahre später kommt hier in unserem Land ein Diktator, ein Herrscher an die Macht, der den Augapfel Gottes, das Volk Israel, zerstören will wie noch nie jemand vorher. Der Holocaust, die Shoah, übrigens 50 Holocausts, wie Abbas das jetzt gegeben hat, gesagt hat, kann es natürlich nicht geben. Das ist eine Unverschämtheit, was er da von sich gegeben hat. Der Holocaust war einmalig, weil die Idee war, die Juden, Gottes auserwähltes Volk, den Augapfel Gottes komplett zu zerstören, hinwegzufegen. Wenn ich aus meinem Büro gucke in Berlin, dann gucke ich direkt auf das Mahnmal für die 6 Millionen Juden in Europa, die vernichtet worden. Wahnsinn. Bis heute eine Aufgabe für uns Christen, dafür zu beten, uns einzusetzen gegen Antisemitismus. Aber was macht Gott? Da gab es diese Bewegung der Zionisten in Israel, die das Land besiedelt haben in Palästina. Theodor Herzl. Es gab die erste Alia, es gab so ein paar kommunistische Ideen von Kibbuzen, die da hingegangen sind. Aber es gab keine flächendeckende Idee, das Volk Israel aufzubauen. Wann ist das passiert? Nach dem Holocaust, nach dem Zweiten Weltkrieg. Also selbst mit dem brutalsten Verbrechen, das es je gegeben hat, schreibt Gott noch Geschichte und erfüllt eine 2000 Jahre alte Verheißung. Ist das nicht unglaublich? Es rechtfertigt keine Tat irgendeines Nazis, aber es zeigt, dass Gott selbst damit noch klarkommt. Gott schreibt Geschichte. Die andere Seite der Geschichte ist wichtig zu sehen. Wir hören von Flüchtlingskrise, wir hören von Flüchtlingsströmen und erleben, dass Iraner, Afghanen zum Glauben kommen wie noch nie zuvor in der Geschichte. Gott sieht noch eine andere Seite. Übrigens auch ganz persönlich manchmal.
Dann kennt ihr das auch, dass man das Gefühl hat, dass irgendwas Schlimmes passiert und guckst du zurück und denkst, das gibt's doch gar nicht. Wie hat das gepasst? Du bewirbst sie auf eine Stelle, kriegst sie nicht und im Nachhinein sagst du, meine Güte, zum Glück. Ich bin Christ geworden, habe mich verlobt und die Verlobung ist zerbrochen. Und ich dachte, so ein Mist, was soll das werden? Jetzt gucke ich auf 27 Jahre Ehe zurück und sage, Gott, du hast es echt besser gemacht, als ich wusste. Es gibt ein Buch, das heißt Red Moon Rising. Da wird beschrieben die Geschichte des 24-7 Prayers, eine Gebetsbewegung, 24 Stunden, 7, also quasi Nonstop-Gebet. Und da sagt der, der das Buch geschrieben hat, weil er einen Mitarbeiter suchte und den trifft er zufällig in einem Pub. Zufällig. Er fliegt nach London, das ist ein Amerikaner und da sitzt ein Deutscher und der hat gesagt, ich habe was auf dem Herzen für Deutschland. Und dann ist da ein Satz, den haben wir uns in der Gemeindeleitung oft zugerufen. Dieser Satz heißt, da hat Gott hinter meinem Rücken schon wieder was vorbereitet. Kleiner möchte ich von Gott nicht denken. Es gibt eine andere Seite. Der letzte Punkt. Es gibt ja nichts Schlimmeres als ein Spoiler. Vielleicht kennt ihr das. Es gibt diese Typen, die einem irgendwas verraten. Ja? Du hast Samstagnachmittag, Pastor, du bereitest deine Predigt vor, hast ganz viel zu tun und dann freust du dich auf die Sportschau und dann schickt dir irgendein Vollidiot eine SMS, wo drin steht, Edge, die Bayern haben schon wieder nicht gewonnen. Das wollte ich aber gerne selber gucken. Oder Typen, die sagen, du musst dir den neuen Kinofilm angucken und dann erzählen sie dir das Ende. Oder Leute, die von einem Krimi die letzte Seite aufschlagen und dann schon mal sagen, ja, ist es sowieso. Kennt ihr das? Das sind so Typen, die gehören wirklich unangespitzt in den Boden gestampft. Also liebevoll natürlich. Ich finde es immer so schön, dass Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Es wäre ja schlimm, wenn er sagen würde, wir sollen keine haben. Spoiler heißt, ein Ende vorwegnehmen und man will es gar nicht wissen. Aber gleichzeitig gibt es diese anderen Filme, wo man denkt, das muss doch gut ausgehen, das darf doch nicht untergehen. Und von der Bibel her wissen wir, es wird gut ausgehen. Es wird gut ausgehen. Ist das nicht eine Wahnsinnszusage? Der gesagt hat, er ist der Erste, der ist auch der Letzte, der angefangen hat, der uns geschaffen hat und der unsere Kinder schafft und der mit der Gesellschaft immer klargekommen ist. Der ist nach dem 30-jährigen Krieg und mit der Pest und mit dem Zweiten Weltkrieg klargekommen. Meine Güte, ihr seid nicht die letzte Generation, es sei denn, Jesus kommt wieder. Die Welt geht nicht unter ohne Gott. Er hat das letzte Wort. Er wird schaffen. Ein neues Reich, eine neue Erde. Und das ist so wunderbar, wie das hier in der Offenbarung steht. Ich lese den Zusammenhang noch mal vor. Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott wird mit ihnen sein. Und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein und kein Leid wird mehr sein und kein Geschrei und noch Schmerz. Denn er ist das A und das O, der Erste und der Letzte. Mit der Welt, mit der Politik, mit seiner Gemeinde und mit jedem Einzelnen von uns. Gott kommt zum Ziel. Nein, wir sehen es nicht immer. Ja, wir sehen es oft nicht. Und doch ist es wahr. Gott kommt zum Ziel. Gott hat den Überblick. Es wird regiert. Ist eigentlich gar nicht so schön, dieses Es. Es muss heißen, er regiert. Er hat das letzte Wort. Und das ist nicht großartig? Ist das nicht fantastisch? Wenn ich das schon weiß, dass das Ende gut ausgeht, dann kann ich doch bis dahin so vieles tun. Und was das sein kann, davon rede ich heute Nachmittag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.